Die Presse.
Es wäre viel los auf der Straße, ein Gedränge. Man kann sich das hier in der Altstadt wirklich fast schon ein bisschen ja, stereotypischen Orient vorstellen, mit Bazarbetrieb. Es ist laut, viele unterschiedliche Gerüche, die Gewürze, die verkauft werden, die Shawarma-Stände, die Falafel, zwischendrin die ganzen Souvenirshops, wo auch Ikonen verkauft werden und Weihrauch, wo man wieder einen anderen Geruch hat.
So sollte es sich eigentlich anfühlen, wenn man durch Jerusalem spaziert. So beschreibt es zumindest Lukas Meyer, interimistischer Leiter des österreichischen Pilgerhospiz in Jerusalem. Er ist mein heutiger Gast bei Was wichtig ist. Herzlich willkommen, mein Name ist Clemens Patek, ich bin Nachrichtenredakteur der Presse und einer der Podcast-Hosts dieses Formats. Schön, dass Sie zuhören. Jerusalem ist in friedlicheren Zeiten, vor allem zu Ostern, ein beliebtes Reiseziel, die Stadt wurlt, wie man so schön sagt. Aber einmal mehr herrscht Krieg und auch wenn Jerusalem von iranischen Raketen weitgehend verschont geblieben ist, Reisende zieht es derzeit aus gutem Grund nicht in die Region. Allein die Anreise wäre ja derzeit fast unmöglich. Das wiederum wird auch für das österreichische Pilgerhospiz immer mehr zum Problem. Seit der Corona-Pandemie und dem Terror der Hamas vom 7. Oktober 2023 gab es kaum Phasen zum Durchschnaufen. Phasen, in denen sich Jerusalem so präsentiert, wie Lukas Meyer das eingangs beschrieben hat. Mit ihm rede ich über das Leben in Jerusalem, die Situation des traditionsreichen Hospizes und wie er schon in jungen Jahren erstmals nach Jerusalem gekommen ist, als Zivildiener. Herr Meyer, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen, mit uns zu plaudern, so kurz vor Ostern. Guten Morgen.
Guten Morgen. Danke für die Einladung.
Ich kann mir vorstellen, das Medieninteresse ist immer so rund um Ostern groß am österreichischen Pilgerhospiz, oder täuscht mich da mein Eindruck?
Das ist ganz richtig. Zu Ostern, zu Weihnachten, generell rund um die Feiertage. Und in den letzten 2,5 Jahren war generell das Medieninteresse in unserer Region sehr groß. Leider etwas zu groß. Also wir würden uns wieder ein bisschen mehr Ruhe wünschen.
Es ist natürlich so, man ist natürlich auch als Journalist froh, wenn man jemanden weiß, der einem auch berichten kann, wie es ist, derzeit in Jerusalem zu sein, in Israel zu wohnen. Wie erleben Sie das Leben derzeit in Jerusalem mitten im Krieg?
Es ist ein sehr ruhiges Leben. Man kann sich das am ehesten, wenn man jetzt in Europa sitzt, vorstellen wie im Jahr 2020 im ersten Corona-Lockdown, wo wirklich die Vorgaben noch relativ streng war, wo sehr vieles geschlossen ist. Bei uns ist es so, dass seit Kriegsbeginn alle heiligen Stätten geschlossen sind, sowohl die Grabeskirche für uns Christen als auch Al-Aqsa-Moschee für die Muslime, aber auch der Zugang zur Klagemauer ist sehr stark eingeschränkt. Also das trifft alle Religionen hier in Jerusalem gleichermaßen. Im Allgemeinen ist das Leben auf der Straße ziemlich zurückgefahren, wobei wir jetzt in den letzten Wochen schon merken, dass wieder viel mehr los ist auf den Straßen als noch in den ersten Kriegstagen. Aber wir sind immer noch weit entfernt von einem normalen Pilgerbetrieb, das sowieso, weil kaum Touristen, kaum Ausländer gerade im Land sind.
Und wie oft gibt es Raketenalarm? Wie war das in den letzten Tagen?
In Jerusalem bei uns ist es sehr ruhig. Also wir haben so alle 2 bis 3 Tage einen Raketenalarm. Zum Glück ist Jerusalem, wie auch in den letzten 3 Jahren, so gut wie nie direktes Ziel von Angriffen. Die meisten iranischen Raketen zielen in den Raum Tel Aviv oder in den Süden und Norden des Landes und fliegen aber über Jerusalem hinweg. Die Raketen, die werden in sehr hoher Höhe abgefangen, teilweise sogar außerhalb der Atmosphäre. Und da kann es halt immer passieren, dass Trümmerteile herabfallen. Und darum ist es auch sehr wichtig, dass man, wenn es zu einem Alarm kommt, sie möglichst in einen geschützten Bereich begibt. In Jerusalem direkt gab es noch keine direkten Raketeneinschläge. Es ist aber schon so gewesen, dass große Trümmer von abgefangenen Raketen auf Jerusalem herabgefallen sind und auch ganz in der Nähe der heiligen Stätten gefallen sind.
Weiß man denn immer im Idealfall, wohin man sich in Sicherheit bringt bei Raketenalarm? Hat man da seinen Raketenbunker, den man weiß, wo man hingehen kann?
Ja, mittlerweile ist das ganz klar. Immerhin ist das für uns jetzt akut 1 Monat lang schon Routine. Aber wir kennen das ja auch schon aus vergangenen Konflikten. Bei uns hier im österreichischen Hospiz ist es so, dass wir einen Schutzraum haben, der bis zu 100 Leuten Platz geben könnte. Das heißt, im Ernstfall ist Platz für alle Gäste, alle Mitarbeiter und theoretisch auch noch für Teile unserer Nachbarschaft. Wenn es bei uns wieder mal einen Krisenfall gibt, ist es eh so, dass kaum Gäste und Mitarbeiter im Haus sind. Wenn man sich in der Stadt bewegt, gibt es sehr viele öffentliche Shelter und Schutzräume, vor allem in den Hotels, in Parkhäusern, in Schulen und anderen öffentlichen Gebäuden. Vor allem außerhalb der Altstadt ist fast überall ein Schutzraum erreichbar. Innerhalb der Altstadt haben wir die Besonderheit, dass das Gebiet sehr dicht verbaut ist und sehr viel historische Bausubstanz. Also innerhalb der Altstadt gibt es wenige offizielle Schutzräume, aber natürlich hat man immer die Möglichkeit, sich irgendwo in ein Geschäft, in irgendeinen Raum, in irgendeinen Keller, Subterrainbereich zurückzuziehen, wo man jetzt einfach auch einen Raum findet, der vielleicht ohne Fenster ist und man einfach von Druckwellen oder herabfallenden Teilen auch sehr gut geschützt ist.
Jetzt ist das eine Situation, mit der man ja in Israel lernen hat müssen zu leben. Wie haben Sie denn die Veränderung auch im Umgang der Religionen miteinander erlebt seit dem Terrorangriff der Hamas? Hat sich da noch etwas verschärft dann in den letzten 3 Jahren, jetzt bis zum Krieg sozusagen, der wieder andere Gegner hat? Das ist ein anderes politisches Thema, aber wie haben Sie das erlebt?
Einerseits ist es so, dass das bisschen an Grundvertrauen, das bis 2023 doch da war, im Großen und Ganzen weg ist. Ja, also es ist vor allem ein Misstrauen zwischen jüdischen Israelis und Palästinensern. Und beidseitig ist durch den 7. Oktober und auch durch den darauffolgenden Krieg in Gaza das letzte bisschen Grundvertrauen weg. Andererseits ist es so, dass wir hier in Jerusalem selbst eigentlich überraschenderweise friedliche Zeit erleben. Vor 2023, der Höhepunkt war im Jahr 2015, 16, gab es in Jerusalem sehr viele Attentate. Messerattentate, Stechereien. Es gab immer wieder Attentate, wo Autos in Menschenmengen bei Bushaltestellen und so weiter gefahren wurden. Und diese Art von Attentaten sind aus Jerusalem quasi verschwunden seit 2023. Natürlich außerhalb von Jerusalem schaut die Lage anders aus. Da leben wir einerseits nach wie vor Attentate durch palästinensische Terroristen, großteils auch religiös motiviert, weil im Hintergrund steckt immer dieser religiöse Konflikt. Und andererseits hat auch in den letzten Jahren die Gewalt und Terrorismus durch radikale israelische Siedler zugenommen in der Westbank. Aber auf beiden Seiten sind es immer nur die extremen Randgruppen. Im Großen und Ganzen bei 90-95% der Bevölkerung funktioniert zumindest ein gewaltfreies Nebeneinander. Ich will nicht behaupten, dass es ein friedliches Miteinander gibt, aber das gewaltfreie Nebeneinander funktioniert im Großen und Ganzen.
Um uns jetzt vielleicht mitzunehmen nach Jerusalem, wenn Sie jetzt vor die Tür gehen, so an einem Wochentagvormittag, wo Rush Hour wäre, was für ein Stadtbild sieht man denn da? Ist das jetzt ein normaler Betrieb einer kleineren Stadt oder ist da kaum wer auf der Straße oder wie kann man sich das vorstellen?
Im Normalfall wäre es so, dass an einem normalen Wochentag alle Geschäfte hier geöffnet werden. Es würde sich die lokale Bevölkerung mit Touristen, mit Pilgern vermischen. Es wäre viel los auf der Straße, ein Gedränge. Man kann sich das hier in der Altstadt wirklich fast schon ein bisschen ja, stereotypischen Orient vorstellen, mit Bazarbetrieben. Es ist laut, viele unterschiedliche Gerüche, die Gewürze, die verkauft werden, die Shawarma-Stände, die Falafel, zwischendrin die ganzen Souvenirshops, wo auch Ikonen verkauft werden und Weihrauch, wo man wieder einen anderen Geruch hat. Zurzeit ist es so, dass die Straßen größtenteils leer sind. Alle touristischen Shops, Souvenirshops, die hauptsächlich Pilger dienen, sind geschlossen. Es sind nur einige wenige kleine Lebensmittelhändler hier geöffnet in der Altstadt, die Apotheken, Banken, aber es ist alles zurzeit leider noch auf ein Minimum zurückgefahren. Es ist nicht so, dass es verboten wäre, offen zu bleiben, aber für viele Betriebe ja, ist es einfach wirtschaftlich nicht rentabel zu öffnen.
Was ist denn das Pilgerhospiz eigentlich? Wem gehört das? Was macht das?
Wir sind eine katholische Stiftung. Wir unterstehen im Endeffekt dem Erzbischof von Wien, sind aber eine unabhängige Einrichtung. Wir sind nicht gewinnorientiert und unser Hauptzweck ist es, ein Pilgerhaus zu sein. Pilgerhaus hauptsächlich für katholische, christliche Pilger aus Österreich, dem deutschsprachigen Raum und Europa. Und wir wollen diesen Pilgern Unterkunft bieten, einem Pilgerhaus entsprechend, einfach. Wir wollen nicht ablenken von den heiligen Städten. Wir sind aber mehr als nur ein Gästehaus. Wir haben ein Wiener Kaffeehaus hier vor Ort. Das wird manchmal ein bisschen als Gimmick belächelt. Aber uns ist es einfach wichtig, dass wir auch in diesen Zeiten dieses Kaffeehaus bewahren und offen behalten, weil das auch einer der wenigen Orte in Jerusalem ist, wo Ausländer und Israelis und Palästinenser auf quasi neutralen Boden aufeinandertreffen. Zusätzlich veranstalten wir im Haus immer wieder Konzerte, Ausstellungen, andere Kulturveranstaltungen, wo es uns auch wichtig ist, Menschen aus unterschiedlichem Hintergrund zusammenzubringen. Wir sind nicht gewinnorientiert, wir sind eine karitative Einrichtung. Wenn in guten Zeiten, in Zeiten, wo es keinen Krieg und keine Pandemien gibt, wir einen Überschuss erwirtschaften, wird das Ganze entweder wieder in die Instandhaltung unseres 150 Jahre alten Hauses investiert oder unser Sozialfonds wird damit bestückt. In unserem Sozialfonds werden verschiedenste, vorwiegend christliche Projekte hier im Heiligen Land unterstützt, aber immer wieder auch muslimische und jüdische Projekte, weil uns auch das Zusammenleben hier in Jerusalem wichtig ist. Jerusalem ist eine Stadt, die allen gehört.
Und in Zeiten, in denen es nicht gut steht um Jerusalem, sind Sie da dann auf Spenden angewiesen?
Wir sind absolut auf Spenden abgewiesen. Zurzeit ist ein kostendeckender Betrieb absolut nicht möglich. Wir haben einen Freundeskreis, der uns durch Spenden am Leben erhält, ja, der hilft, dass das Hospiz überlebt. Zusätzlich haben wir in den letzten Jahren sehr stark auf unsere Ersparnisse und Rücklagen zugegriffen. Unser Gebäude ist 163 Jahre alt. Die letzte große Generalsanierung war in den 1980ern. Wir planen und überlegen jetzt schon seit Jahren, das historische Haupthaus komplett neu zu sanieren. Aber es sind dann halt in den letzten Jahren zuerst die Pandemie, dann der 7. Oktober, der Gazakrieg, dann der Irankrieg, immer wieder dazwischen gekommen. Und wir haben jetzt leider die Renovierung immer wieder aufschieben müssen. Mittlerweile ist auch ein Großteil unserer Rücklagen aufgebraucht. Aber uns bleibt die Hoffnung, dass der aktuelle Konflikt trotz allem bald zu Ende gehen wird. Und dass auch dann nach Ostern für uns wieder ein Neubeginn stattfinden wird und dass wir dann hoffentlich wieder positiver in friedliche Zeiten, zumindest hier in Jerusalem, blicken können.
Die Leitung des österreichischen Hospizes ist ja normalerweise zweigeteilt. Sie hatten auch davor und jetzt auch die touristische Seite, die kaufmännische Seite inne. Und es gibt immer einen Rektor, der auch vom Erzbischof bestimmt wird. Der ist jetzt neu ernannt worden. Wann ist der Dienstbeginn des neuen Rektors im Herbst?
Am 1. September wird Monsignore Franz Xaver Brandmeier zum neuen Rektor bestellt. Also am 1. September wird er seinen Dienst antreten.
Und der Rektor ist traditionell ein Geistlicher.
Genau, traditionell ein Geistlicher. Aus unterschiedlichen Gründen hat es der Zufall ergeben, dass ich jetzt für fast 2 Jahre interimistisch auch als Rektor bestellt wurde. Inzwischen ist es ja auch eingetreten, dass der zuständige Erzbischof von Wien in Pension gegangen ist. Auch dort hat es eine längere Übergangszeit gegeben. Und seit Jänner haben wir jetzt offiziell den Erzbischof Josef Grünwiedel als unseren neuen Protektor. Und einer seiner ersten Entscheidungen war eben Franz Xaver Brandmeier zum neuen Rektor zu bestellen.
Und wie ist da die Aufgabenteilung oder was sind da die Aufgaben des Rektors?
Grundsätzlich wird es dann wieder eine Trennung zwischen geistlicher Leitung und wirtschaftlicher Leitung geben. Ich selbst bin Touristiker. Ich werde mich wieder hoffentlich auf die vielen Pilgergäste und die internen Abläufe im Haus konzentrieren können. Der Rektor ist Priester, der ist für die Seelsorge im Haus verantwortlich, für die allgemeine Repräsentation nach außen, was wir hier Nachbarschaftspflege nennen. Wir sind hier an der Via Dolorosa am Übergang von muslimischen zu christlichen Viertel gelegen. Also da gibt es auch immer sehr viele Besonderheiten zu beachten, die ein Geistlicher sehr gut vertreten können wird. Was auch eine wichtige Aufgabe des zukünftigen Rektors sein wird, wieder Schwung in die Renovierung zu bringen. Wie erwähnt, der Großteil unserer Reserven ist aufgebraucht. Also es wird auch wieder eine aktivere Kommunikation mit unserem Freundeskreis, mit unseren Spendern benötigen. Aber natürlich, der künftige Rektor wird auch mein Vorgesetzter sein. Ich will ihm da absolut nichts vorschreiben, was er tun muss. Das kann ich auch nicht. Aber die Aufgaben ergeben sich hier quasi von selbst. Wir leben im Nahen Osten. Es kann jeden Tag irgendwas Unerwartetes passieren. Also zu sehr vorausplanen kann man ja gar nicht, weil man muss sowieso sich täglich immer wieder an die neuen Herausforderungen anpassen.
Ihr Vorgänger, der Herr Bunja, ist ja wegen Vorwürfen des Fehlverhaltens freigestellt worden. Ganz aufgelöst ist dieser Konflikt noch nicht. Beeinflusst die Causa den Betrieb des Gästehospizes oder ist das für Sie im täglichen Betrieb eine abgeschlossene Sache?
Für uns im täglichen Betrieb, für das Alltagsgeschäft, ist das eine abgeschlossene Sache, weil sowohl die Person, von der die ursprünglichen Vorwürfe gekommen sind, als auch der ehemalige Rektor nicht mehr im Betrieb sind und nicht mehr im Land sind. Von dem her ist es für uns, für das tägliche Geschäft, ja, kein wirklicher Einflussfaktor mehr. Ich glaube, dass solche Themen in Österreich viel mehr diskutiert und besprochen werden, als das bei uns hier im Haus der Fall ist.
Sie haben ja auch eine recht spannende Geschichte, würde ich mal sagen, im Sinne von, wie Sie nach Jerusalem gekommen sind. Sie haben schon Ihren Zivildienst im Hospiz geleistet in Jerusalem, wenn ich richtig informiert bin. Wie kam es dazu? Gab es da vorher schon einen Bezug? Wie sind Sie sozusagen nach Jerusalem gekommen?
Das war eigentlich ein Zufall. Bei mir war das so, dass ich eigentlich als 17-, 18-Jähriger versucht habe, untauglich zu sein. Ich wollte mich der Wehrpflicht entziehen und das hat leider nicht geklappt. Ich war tauglich und habe mich dann dafür entschieden, einen Zivildienst zu machen. Und ich bin eigentlich seit meinem 15. Lebensjahr im Tourismus tätig. Bin Absolvent der Tourismusschule Bad Gleichenberg und ich habe dann nach meiner Matura einfach eine Möglichkeit gesucht, wo ich einerseits meiner Staatsbürgerpflicht nachkommen kann und gleichzeitig aber im Tourismus arbeiten kann. Und für mich hat sich das, ja, dann ergeben, dass das österreichische Hospiz eine Zivildienststelle war, wo ich beides verbinden konnte. Und bin dann quasi durch Zufall oder ja, einfach nach Abwägen aller Möglichkeiten hierher nach Jerusalem gekommen.
Und damals gab es auch noch keine großen Sicherheitsbedenken?
Es ist hier in Jerusalem immer wieder ein Auf und Ab. Wir haben vorher schon über Raketenalarme gesprochen. Ich habe damals im Jahr 2014 während meinem Zivildienst meinen ersten Raketenalarm hier erlebt. Das war damals, wie es auch wieder einen Krieg, Militäroperation, je nachdem, wie man es nennen will, im Gazastreifen gegeben hat. Und damals sind auch Raketen aus dem Gazastreifen Richtung Jerusalem geschossen worden. Und das war damals meine Ersterfahrung mit, oder meine Erfahrung mit, überhaupt mit dem Thema Sicherheit.
Aber Jerusalem dürfte Ihnen auf jeden Fall schon seit damals auch gut gefallen. Schließlich sind Sie auch zurückgekehrt.
Absolut. Jerusalem ist immer besonders. Und natürlich waren es dann auch die privaten Umstände, die dazu geführt haben, dass ich hier geblieben bin, beziehungsweise nach Jerusalem zurückgekehrt bin.
Gibt es für Sie eine Schmerzgrenze, wie lange intensiv ein Krieg dieser Krieg sein muss, damit Sie vielleicht sagen, das genügt, das tue ich mir nicht mehr an, suche mir eine Arbeit in Österreich woanders?
Im Moment denke ich überhaupt nicht daran, Jerusalem zu verlassen oder das Land zu verlassen, weil trotz allem, ja, man kann sich das aus europäischer Perspektive vielleicht schwer vorstellen, aber im Großen und Ganzen habe ich ein gutes Leben hier. Ich habe einen sehr interessanten Job, sehr abwechslungsreich. Wie ich bereits erwähnt habe, es passiert hier in der Levante jeden Tag was Neues. Es gibt immer wieder neue Überraschungen, manchmal positive, manchmal negative, aber es ist einfach ein sehr intensives Leben. Es passiert immer was. Das Wetter ist gut, das Essen ist gut. Also es gibt viele Gründe, einfach hier zu bleiben. Natürlich, man kann nicht ausblenden, was rundherum passiert. Die aktuelle Regierung im Land ist sehr problematisch. Ja, also ist absolut nicht eine Regierung, wie ich sie mir persönlich vorstellen würde. Aber es stehen Neuwahlen bevor. Also da bleibt die Hoffnung, dass in diese Richtung was beendet. Die Menschenrechtslage im Gazastreifen und in der Westbank ist sicher nicht so, wie man sich das nach europäischen Werten vorstellen will und würde. Also es gibt sicher vieles, das man kritisieren kann, aber wenn ich jetzt auf mein persönliches Leben hier vor Ort schaue, kann ich sagen, über gutes und aufregendes und interessantes Leben hier. Ich selbst bin Ausländer hier, ich bin nicht Teil des Konflikts, ich bin keine Konfliktpartei, also ich kann es mir auch relativ leicht machen und mich aus dem Ganzen herausnehmen, aus dem Herausdenken. Auch das österreichische Hospiz, dem ich jetzt seit 2014 sehr verbunden bin, ist nicht Konfliktpartei, hat unterschiedlichste Herrscher und Gesetzgeber in den letzten 160 Jahren erlebt. Also auch das Hospiz sieht sich nicht als Konfliktpartei. Ob ich irgendwann wieder nach Europa zurückkehren würde, vielleicht in der Pension, vielleicht wenn ich ein bisschen älter bin und nicht mehr dieses aufregende Leben haben möchte.
Und für das Hospiz selbst, ist da noch Spielraum für eine längere Krise oder ist das auch schon eine existenzbedrohende Situation derzeit?
Für das Hospiz ist vor allem die Situation wirtschaftlich existenziell bedrohend. Ja, irgendwann geht es ans Eingemachte. Die Zeit zwischen Geiselabkommen und dem Waffenstillstand im Gazastreifen im vergangenen Oktober, bis jetzt Kriegsbeginn, war für uns eine kurze Zeit, wo wir ein bisschen aufatmen konnten, wo wir wieder Gäste im Haus gehabt haben, weil wir merken, dass trotz allem Gäste ins Heilige Land kommen wollen, dass Gäste bei uns übernachten wollen und es gibt uns auch den Antrieb weiterzumachen. Wir merken es ja jetzt wieder, dass wir durchaus auch einige Pilgergäste gehabt hätten, die gerne jetzt über Ostern hier nach Jerusalem gekommen wären, aber es scheitert einfach an den Flugverbindungen zum Beispiel, also oft sonst praktische Dinge. Es geht finanziell ans Eingemachte, aber wir hoffen trotz allem, dass der Konflikt sich bald beruhigt, dass es für uns wirtschaftlich wieder bergauf geht und wir bitten und hoffen, dass auch unsere Unterstützer uns nicht den Stich lassen werden.
Dann wünsche ich Ihnen leider ruhige Ostertage, aber für Sie persönlich natürlich ein schönes Osterfest. Und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns zu plaudern.
Vielen Dank, sehr gerne und auch Ihnen und allen Zuhörern ein frohes und gesegnetes Osterfest aus Jerusalem.
Vielen Dank. Ja, und wenn Sie jemanden kennen, der gerade eine interessante Zivildienststelle mit touristischem Einschlag sucht, vielleicht suchen Sie ja selbst, das österreichische Pilgerhospiz in Jerusalem nimmt noch Bewerbungen für Sommerherbst 2026, aber auch 2027 entgegen. Und es gibt auch Volontariate für kürzere Zeit für alle Altersgruppen. Also wenn Sie das interessiert, den Link zu den Informationen des Pilgerhospiz finden Sie in den Shownotes. Somit sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bewerbe noch unseren YouTube-Kanal. Dort finden Sie unseren Podcast nämlich auch immer öfter auch mit Bild. Ich wünsche Ihnen schöne Feiertage. Für Podcast-Nachschub ist bei uns jedenfalls gesorgt, auch die nächsten Tage. Hören Sie gerne mal rein. Bis zum nächsten Mal.